Gott, ja. Aber warum Jesus? Für mich fing das eigentlich früher an. Also die Frage mit Gott, ja. Für mich war gar nicht klar, Gott, ja. Ich bin in einem katholischen Elternhaus geboren. Ich habe 6 Geschwister. Inzwischen sind 4 davon aus der Kirche ausgetreten und leben ganz normal, also wie die anderen Menschen in dieser Welt ohne Gott. Aber wie viele andere, als Teenager war für mich die Frage, na, jetzt hast du eine Weile das geglaubt, was deine Eltern dir immer beigebracht haben, was der Pfarrer gesagt hat, gibt es aber Gott überhaupt? Und das hat mich sehr stark beschäftigt und dann, nachdem ich mich damit ein bisschen abgeplagt habe, habe ich angefangen, Mathematik zu studieren und Physik in Heidelberg damals. Und in Mathematik habe ich eine Sache gelernt, die war für mich wichtig in der Suche nach Gott. Und zwar, es gibt eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist völlig unabhängig von dem, was ich denke. 2 und 2 ist 4, das bleibt so, egal ob ich das glaube oder nicht. Die schmerzhafte Erfahrung war nämlich, man muss im Mathematikstudium dann immer solche Aufgaben lösen und irgendwer korrigiert sie. Und oft stand da einfach ein F daneben. Und ich dachte, kann der mich nicht leiden oder warum macht er das? Jetzt kann ich das ganze Ding nochmal machen und ich muss vielleicht den Kurs nochmal machen und so. Aber ich habe verstanden, dass es dran lag, dass ich es nicht verstanden hatte. Sonst hätte ich es nicht falsch gemacht. Und es gibt tatsächlich eine Lösung, ob ich es glaube oder nicht. Häufig ist das eine, die ich noch gar nicht verstanden habe, aber ich habe gelernt, zu ringen, dahin zu kommen, dass ich die richtige Lösung finde. Das war wichtig für mich auf dem Weg auch zu Gott und dann auch letztlich zu Jesus, denn bei manchen geht das relativ schnell. Bei mir hat es jahrelang gedauert, bis Gott mich errettet hat. Das war im Jahr 1980, dann auch während noch des Studiums. Und ich komme gleich noch drauf zu sprechen, auch während meiner Verkündigung. Ja, ihr habt gehört, ich war Trainer, das hört sich so nach Fußball an, aber es geht um Qualitätskontrolle. Das heißt, ich habe anderen beigebracht in der Industrie, wie man darauf achtet, dass die Produkte, die hergestellt werden, auch die richtige Qualität haben. So, in diesem Beruf bin ich viel rumgereist und vor einigen Jahren war es dann so, ich kam in Russland in eine Stadt, die hieß Samara, die heißt immer noch Samara, an der Wolga. Da gibt es ein riesiges Automobilwerk und die wollten bessere Autos bauen. Also bin ich hin und dachte, ich erkläre es Ihnen mal. Autobauen verstehen wir ja, ne? Wir Deutschen, jedenfalls denken wir das. Es gibt auch andere, die das verstehen. Gut, ich war da, man fliegt dann also von Frankfurt nach Moskau und von Moskau nach Samara und dann steigt man da aus und dann am Flughafen hat mich mein russischer Geschäftspartner abgeholt und dann sind wir mit dem Auto so vom Flughafengelände rausgefahren und was mir im Gedächtnis geblieben ist nach so vielen Jahren ist, da war ein Wegweiser, Moskau 1250 Kilometer, sonst stand da nichts. Also nicht zur nächsten Stadt oder so, einfach nur das Wichtigste. Da hinten, die Richtung, die Straße immer weiter, Moskau 1052 Kilometer. Ja, man hat das Ziel noch nicht gekannt. Man wusste nicht, was zwischen hier und dem Ziel ist. Erst wenn man sich auf den Weg gemacht hat, dann hat man unterwegs gesehen, all die Zwischenstationen, alles, was da an anderen Städten war, an Landschaften, an Menschen, bis man dort angekommen ist. Und dort erst hat man wirklich diese Stadt Moskau kennengelernt mit all ihrem Glanz und Gloria. Na, das war für mich so ein Hinweis oder eine Illustration, was später die Bibel für mich geworden ist. Sie war der einzige Wegweiser für mich, der einzige zuverlässige Wegweiser zu Gott und dann zu Jesus. Der einzige zuverlässige Wegweiser zum Heil. Nun, am Anfang der Bibel, schon wenn man vorne anfängt zu lesen, wird das Ziel schon genannt. Was ist das Ziel? Habe ich mich auch oft gefragt, als junger Mensch vor allem, was ist eigentlich mein Ziel? Wo möchte ich mal landen? Das Ziel, das die Bibel nennt, Das höchste Ziel ist, mal ewige, glückliche Gemeinschaft mit Gott zu haben, durch Jesus Christus. Mit Jesus Christus zu haben, mit dem auferstandenen Heiland. Und das ist so ähnlich wie dieser Wegweiser nach Moskau. Wenn man das Ziel gehört hat, dann weiß man noch lange nicht, na, was bedeutet das eigentlich jetzt im Einzelnen? Und auch der Weg dahin ist noch nicht klar. Aber die Bibel ist ein Buch, das fortlaufend geoffenbart wurde, wo Gott sich fortlaufend gezeigt hat. Am Anfang schon zeigt er dieses Ziel und dann Schritt für Schritt, wenn man durch die Bibel liest, sieht man mehr und mehr, wie Gott von sich gezeigt hat, wer er ist. Und man versteht mehr und mehr, wer Gott ist. Und dann, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr versteht man auch, warum Jesus. Denn von Anfang an spricht die Bibel auch von Jesus. Der Höhepunkt dieser Reise zu dem Ziel in der Ewigkeit ist auf einem kleinen Hügel dort im Land Israel, dem Hügel Golgatha. Dort wurde damals ein Kreuz aufgestellt. Dort wurde dieser Mann Jesus gekreuzigt. Und die Bibel zeigt uns, es war nicht ein normaler Mann. Er war wahrer Gott und er wurde Mensch, um dort sterben zu können, denn Gott kann nicht sterben. Aber er musste stellvertretend für uns sterben, um alle zu erlösen, die an ihn glauben. So, das ist das Ziel, was am Anfang schon gezeigt wird. Und es ist spannend, diesen Weg zu gehen. Aber weil die Bibel das Zentrale ist, wo Gott geoffenbart ist und vor allem Jesus geoffenbart ist, deswegen lese ich jetzt einen Bibeltext. Und zu dem Bibeltext sage ich dann einiges. Aus der Apostelgeschichte, das ist im Neuen Testament, ein Ereignis, wo ein Ausländer kommt. Ist ja auch aktuell. Ein Ausländer kommt nach Israel und guckt sich da mal um. Ich lese die Geschichte aus Apostelgeschichte 8. Jemand, also wer eine Bibel hat, kann das mitlesen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Da ist von einem Philippus die Rede. Das war einer der Diakone in der ersten in der Urgemeinde in Jerusalem. Der war da hingereist nach Samaria und hat dort gepredigt und dann war die Sache erstmal erledigt und dann kommt die nächste Station, Vers 26. Ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf, wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Die ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Siehe, da war ein Äthiopier. Ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welche über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja, diesem Alten Testament. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Sein Glaubensbekenntnis. Er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Soweit. Das ist die Geschichte von diesem Äthiopier. dem Kämmerer der Kandake, so, das war der Titel der äthiopischen Königin damals. Und Äthiopien war schon eine Ecke, ist auch heute noch eine Ecke weg von Jerusalem. Die Reise hat er gemacht, um dort in Jerusalem anzubeten. Aber jetzt kommt dieser Ausländer von weit her und kauft sich dann in Jerusalem eine Schriftrolle. Warum macht er das? Irgendwie, muss man aus dem Text schließen, hat er in seinem Land, in Äthiopien, von dem Gott der Juden gehört. Und was auch immer das war, es war genug, um ihn auf diesen Weg zu schicken. Und er wollte mehr wissen. Woher kann er mehr erfahren? Kauft sich eine Schriftrolle. Woher kannst du mehr über Jesus erfahren? Nicht mehr so teuer wie damals. Eine zuverlässige Quelle über Gott und über Jesus vor allem. Er liest darin, und da schickt Gott auf wunderbare Weise einen Mann, der ihm eine entscheidende Frage stellt. Vers 30. Die Frage heißt: Verstehst du auch, was du da liest? Zwei Bemerkungen dazu, bevor ich da weitergehe. Beim Lesen der Bibel geht es darum, dass wir verstehen, was wir da lesen. Das Christentum ist nicht eine Religion, in der man blind glaubt, wie es manchmal heißt. In eine Religion, in der man den Verstand abstellen muss und sich irgendwie versenken muss und in Trance oder ich weiß nicht was, jedenfalls Verstand abstellen und dann einfach glauben, was dir der Pfarrer oder sonst wer sagt. In anderen Religionen ist das weitgehend der Fall. Wenn du an manche von den anderen Religionen denkst und wenn ich dann so mit meinem Verstand drangehe, dann denke ich, so richtig vernünftig klingt mir das nicht. Aber wenn du die Bibel liest, dann gebraucht dein Verstand. Und das liegt daran, dass Gott uns geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat, mit einem Verstand, als vernünftige Wesen. Da sind wir im Bilde Gottes. Und Gott ist, ja, seine Gedanken sind viel höher als unsere, aber er hat sich in der Bibel so geoffenbart, dass wir einiges von ihm verstehen können, jedenfalls das, was er hier geoffenbart hat, zum Teil mindestens. Auch wenn wir Gott nie ergründen können. Auch wenn wir die Wahrheiten der Schriften nie ergründen können. Ja, 45 Jahre lese ich jetzt meine Bibel immer weiter und denke jeden Tag drüber nach. Ich muss gerade überlegen, jeden Tag. Also mir fällt kein Tag ein in den letzten 45 Tagen, wo es nicht war. Ein Tag fällt mir ein, wo ich morgens nicht meine stille Zeit gemacht habe. Ich habe mich geschämt, wir waren da auch in Russland irgendwo unterwegs. Aber jeden Tag denkst du über die Bibel nach und versuchst sie tiefer zu verstehen. Und jeden Tag denkst du, oh, da ist schon wieder was, was mich wirklich fasziniert, wo ich mehr verstehe, wer Jesus ist und wo ich mehr bewegt bin in meinem Herzen, wie wunderbar dieser Gott ist. Das ist die erste Bemerkung. Verstehst du auch, was du da liest? Gebrauch deinen Verstand, heißt das. Wir müssen verstehen, was wir da lesen. Und die zweite Bemerkung ist, dann die Antwort von dem Äthiopier ist, nee, ich verstehe es nicht. Und das betrifft mich wieder. Ich war immer einer, der schwer von Begriff war. Ach du Schreck. Schon in der Schule hatte ich mit Mathe Probleme, das ging einfach nicht. Also es war, ich konnte in Mathe kaum mal über eine 3 rauskommen. So schwierig war das. Nur weil ich halt schwer von Begriff war. Aber dann haben sie mir gesagt, na, wenn du Gott suchst, dann musst du halt Bibel lesen. Also habe ich die Bibel gelesen und dachte, okay, jetzt lese ich die Bibel und dann ist alles klar. Aber ich habe es nicht verstanden. Meine persönliche Erfahrung war, ich habe die Bibel nicht verstanden. Und darum bin ich dankbar, dass ähnlich wie hier bei diesem Mann Gott Menschen in mein Leben geschickt hat, die ich fragen konnte und die mir es erklären konnte. Also wenn du heute was nicht verstehst von Gott, von Jesus, von der Bibel, hier sind andere, zu denen kannst du auch nachher oder am Sonntag oder wann auch immer kommen, die bereit sind, Antworten zu geben auf die Fragen, die du hast. Ihr habt schon, ich habe gesehen, so schöne Aufkleber haben da manche von euch, dann sieht man genau, aha, der wartet bloß drauf, dass ich ihn oder sie, dass ich sie frage. Jetzt erklär du mir das nochmal. Was der da vorne geredet hat, das war mir zu hoch. du mir das nochmal von Jesus oder von Gott. Ja, Gott schickt Menschen, die uns das erklären. Ich bin dankbar dafür, dass Gott solche geschickt hat, wie damals den Philippus. Diesen Philippus schickt Gott dahin, um diesem Fremden zu erklären, worum es in der Schriftrolle, die er gekauft hat, von Jesaja geht. Nun, mir haben die damals gesagt, fang doch im Neuen Testament an, das Alte ist viel zu schwer. Im Nachhinein fand ich es einen schlechten Rat, muss ich sagen, weil ein Mathebuch habe ich auch immer vorne angefangen. Wenn ich da mitten reingeguckt habe, habe ich überhaupt nichts verstanden. Ich musste immer vorne anfangen. Bevor ich nicht Bruchrechnen oder so gelernt hatte, konnte ich auch nicht das, was danach kommt. Aber es gibt natürlich Gründe dafür, erstmal ein Evangelium zu lesen. Das ist eine gute Empfehlung. Bei mir hat es jetzt nicht geklappt, aber vielleicht bei euch. Aber ich finde es auch keine schlechte Idee, vorne anzufangen. So wie Gott es am Anfang inspiriert hat. Mir hat es dann gefallen, vorne anzufangen. Da steht der Schöpfungsbericht, wie Gott alle Dinge geschaffen hat. Und ich habe ja auch Physik studiert. Überleg mal, woher kommt denn all das mit Urknall und so ein Zeug, haben die mir erzählt. Und ich dachte, hä? Die ganze Zeit sagen sie mir, aus nichts kommt nichts. Und jetzt plötzlich sagen sie, aber alles kommt aus nichts. Was war ich froh, als ich die Bibel aufgeschlagen habe. Auf der ersten Seite schon dachte ich, juhu, das stimmt. Es kommt tatsächlich nicht aus nichts, sondern Gott sprach am Anfang, es werde Licht. Und dann schied er das Licht von der Finsternis und es werde und es werde und es wurde. Und Gott hat alles geschaffen. Und wer hat Gott geschaffen? Na, niemand hat Gott geschaffen, sonst wäre es nicht Gott. Das leuchtet mir schon ein. Es muss eine erste Ursache geben, sagen die Physiker. Aber das war eine wunderbare Erfahrung für mich. Die Schrift aufzuschlagen, das Alte Testament und dann zu sehen, wie da schon Jesus geoffenbart ist. Aber das mit der Schriftstelle, hier ist eine weitere Bemerkung, die ich machen möchte. Eine weitere wichtige Wahrheit über das Christentum. Über unseren Glauben als Christen. Unser Gott ist nicht irgendein Gott in irgendwo unzugänglichen Bereichen, sondern es ist ein Gott, der sich offenbart hat. Er hat sich geoffenbart in dem, was wir die Heilige Schrift, die Bibel nennen. Er hat heilige Männer, die er ausgesucht hat, berufen und durch seinen Heiligen Geist ihnen, ich weiß nicht wie, aber er hat das getan, ihnen eingegeben, was sie niederschreiben sollten, damit ab jetzt alle das wissen. Sonst könnte ich nicht wissen, wie die Welt geschaffen ist. Sonst könnte ich nicht wissen, dass Jesus als Mensch geboren wurde. Aber Gott hat den Auftrag gegeben, das ein für alle Mal niederzuschreiben, sodass wir uns darauf verlassen können. Du kannst das Tag und Nacht lesen. Du musst nicht denken, okay, ich habe vor 20 Jahren mal einen Traum gehabt, was ist aus dem geworden, vielleicht war es gar nicht so. Es ist aufgeschrieben, ein zuverlässiges Zeugnis. Jesus ist der einzige Name unter dem Himmel, der uns gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Nirgends findest du ihn. Gott hat uns so geschaffen, dass wir im Inneren ein Zeugnis haben. Jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, hat irgendwo ein Gewissen und ein Zeugnis, dass er wissen kann, da ist ein Gott. Keiner hat eine Entschuldigung. Und dazu hat Gott auch eben Augen, Ohren und fünf Sinne gegeben, den allermeisten, sodass sie sehen können, das, was da ist, das ist nicht einfach so entstanden. Es muss ein Gott sein und in dieser Schöpfung bezeugt sich Gott in so vielfältiger Weise. Ich habe immer Probleme mit Leuten, die das gar nicht sehen. Ich stelle Fragen und die sagen, hä? Meine Kinder haben das geliebt. Und die haben dann auch so Fragen gestellt, wo ich dachte, jetzt bloß nicht hä sagen, sondern darüber nachdenken. Also zum Beispiel, du kennst doch diese Stubenfliegen, Musca domestica, wie die fliegen, ja? Hast du mal gesehen, wie die sich an die Decke setzen? Du musst mal überlegen, die fliegt so und dann plötzlich auf den Rücken und dann sitzt sie da. Kein Mensch kann das. Kein Flugzeug kriegt das hin und so weiter. Und diese blöde Fliege mit ihrem Fliegengehirn kriegt das hin. Gott hat es wunderbar geschaffen. In jeder Fliege, in jedem Grashalm, in jedem Schmetterling hat es sich bezeugt, sodass kein Mensch unentschuldbar ist. Niemand, der hier ist, ist entschuldbar und kann sagen, oh, ich wusste ja nicht, dass es Gott gibt. Gott? Ja, du kannst das wissen. Aber warum Jesus? Jesus ist nicht in der Schöpfung geoffenbart, nicht in unserem Herzen, so wie Gott, sondern allein in der Schrift. Er ist in der Schrift geoffenbart, aber da so klar, dass jeder, der Augen hat, es sehen kann, hätte ich fast gesagt, aber jeder, der im Glauben die Schrift aufschlägt, diesen Jesus sehen kann. Er ist der einzige Name, in dem wir errettet werden können, weil er der Gott ist, der Sohn Gottes, der geoffenbart wurde als Mensch, um uns zu erlösen. Von unseren Sünden. Also Christen glauben wirklich, dass das da Gottes Wort ist. Obwohl es so gedruckt ist wie jedes andere Buch. Aber das ist das von Gott inspirierte Wort Gottes. Dass all die 39 Bücher des Alten Testamentes, all die 27 Bücher des Neuen Testaments von Gott direkt kommen. Nicht die sogenannten Apokryphen, die auch in meiner katholischen Bibel damals noch waren und mit abgedruckt sind, aber diese anerkannten 66 Bücher der Bibel von Gott inspiriert. Die einzige zuverlässige, vollständige Offenbarung Gottes. Mehr braucht man nicht. Aber das braucht man ganz. Kein Teil davon kann weggelassen werden. Und das ist der Wegweiser zur Erlösung. Wie damals, als ich aus dem Flughafen rauskomme, ja, ein Wegweiser, da geht's lang. Ich war in Helsinki, das ist übel. Wenn du da rauskommst aus dem Flughafen, und da hatte ich so einen Mietwagen, Nissan Micra, und es war Winter und es war Schnee und es war kein Wegweiser da. Wo ich überall hingekommen bin, bevor ich da rausgekommen bin aus diesem Flughafengebiet, weil ich nicht wusste, biege ich jetzt links oder rechts ab. Und im Flughafen gibt es immer so einen Haufen Straßen, welche nimmst du? Und bis ich da endlich rausgekommen bin aus dem Wirrwarr, es gab keinen Wegweiser. So ist das Leben, wenn du den Wegweiser nicht hast. Du läufst und gehst einfach, es reicht an einer Stelle falsch abzubiegen. Aber wir biegen ja an vielen Stellen falsch ab. Und dann landen wir überall, aber nicht da, wo wir hinwollen, am Herzen Gottes. Der einzige Wegweiser zur Errettung. Warum rede ich von Errettung? So, jetzt kommt ein Problem. Was ist eigentlich unser Problem? Und warum ist es nötig, von Errettung zu sprechen? Nun, darum sage ich, lies mal das Alte Testament, den Anfang der Bibel. Die meisten von euch haben diese Geschichte gehört, aber du musst sie mal genau lesen. Nach der Schöpfung ist alles wunderbar. Es steht da, Gott hat alles wunderbar geschaffen, auch den Menschen. Oder hat dem Menschen eine Frau gegeben, wunderbar. Und dann sollen sie sich vermehren und die ganze Erde füllen und über die Erde herrschen, sie sich untertan machen. Und er setzt sie inmitten von diesem schönen Garten und er erlaubt ihnen alles zu essen, was da ist im Überfluss. Bloß von einem Baum dürfen sie nicht essen. Hat Gott sich so überlegt. Ich sage denen einfach, sie dürfen davon nicht essen, weil Gott ist da für das. Und mal gucken, reicht es, wenn du von allen 100 Millionen Bäumen dieser Welt essen darfst, aber von dem einen nicht? Was musst du machen? Was macht der Mensch? Nun, heute ist uns das klar, wenn du deinem Kind was verbietest, was macht es? Es macht genau das. Aber damals, sie waren ja vollkommen. Sie hatten noch nicht diesen Hang zur Sünde, sie waren vollkommen. Aber da kam der Teufel und hat sie verführt. Sie haben dem Teufel geglaubt, anstatt das Wort Gottes zu glauben, und da sind sie falsch abgebogen. Und dann haben sie Kinder gekriegt und immer mehr Kinder. Und all diese Kinder waren schon auf dem falschen Weg. Und zum Ende sind wir da. Und wenn wir geboren sind, von Anfang an schon, seit unserer Empfängnis sind wir schon auf dem falschen Weg. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder und haben nicht die Herrlichkeit Gottes. Und darum, weil Gott am Anfang schon gesagt hat, wenn du gehorsam bist, vollkommen und immer, dann gebe ich dir ewiges Leben. Wenn du ungehorsam bist, von diesem Baum isst, dann wirst du sterben, einen ewigen Tod, ein ewiges Verderben. das, was wir heute Hölle nennen oder was auch in der Schrift in dem Neuen Testament dann als Hölle bezeichnet wird, eine ewige Verdammnis, ein nie erlöschendes Feuer, ist die einzige gerechte Strafe, die dieser Ungehorsam gegenüber dem gerechten und heiligen Gott verdient. Vor diesem Gott stehen wir als Verbrecher, als Hochverräter, und das ist das Problem. Weil dieser Gott gerecht ist und wir nicht, deswegen, weil er gerecht ist, muss er uns, die wir schuldig sind, verurteilen, verdammen. Das fordert seine Gerechtigkeit. Und das bedeutet das Todesurteil für jeden von uns. Häufig höre ich die Frage, warum lässt Gott das zu? Er könnte da mal reinschlagen. Je nachdem, wer mich das fragt, sage ich, ich weiß, wen er zuerst schlägt. Wir zwar überleben das nicht, denn du und ich, wir sind Sünder. Und es ist zwar leicht zu sagen, die da Krieg machen und so weiter, aber schau mal in dein eigenes Leben, schau in dein eigenes Herz. Da siehst du die gleiche schwarze Sünde wie bei all den Machthabern dieser Welt, die wir verantwortlich machen für die Kriege, für die Not, für den Hunger, für die Gewalttaten in dieser Welt. Nur nicht jeder von uns hat die Machtmittel, die die haben, sonst würden wir es auch so machen. Warum lässt Gott es zu? Weil er geduldig ist und möchte, dass du noch errettet wirst. Heute, weil vielleicht ist morgen Schluss. Der Herr hat gesagt, bald kommt er wieder und dann ist Schluss. Jetzt ist Zeit der Gnade, jetzt dürfen wir noch das Evangelium verkündigen. Jetzt dürfen wir noch sagen, glaub an diesen Jesus, darum Jesus, weil wenn du an ihn glaubst, dann wird dein Schaden gut. Dann wirst du gerechtfertigt vor Gott. Das ist das Evangelium, das Philippus erklärt. Lass mich die einzelnen Verse noch vorlesen, die er aus dem Propheten Jesaja zitiert. Er liest einen Vers vor aus Jesaja 53, Vers 5, also einiges aus diesem Kapitel 53. Und da steht: Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und der Kämmerer sagt, von wem redet er da? Wer war durchbohrt um unserer Vergehen willen? Und ich bin sicher, Philippus hat da angefangen, um unserer Vergehen willen. Weißt du, was das heißt? Du und ich. Wir haben das Gesetz Gottes übertreten. Wir sind Sünder. Wir haben Strafe verdient, eine ewige Strafe. Und das ist das Problem. Aber hier ist auch die Lösung angesprochen. Gottes Lösung. Vers 6, dann nächster Vers. Da geht es weiter. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir alle, keine Ausnahme. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn, der Herr ließ ihn treffen all unsere Schuld. Gottes Lösung geschah dort am Kreuz, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und sie kann mit einem Wort beschrieben werden, das vieles umschließt, und das heißt Stellvertretung. Gott ist vollkommen gerecht und gleichzeitig spricht der Schuldige frei. Wie kann das sein? Es kann nur sein, indem er einen Stellvertreter gibt, der an meiner Statt meine Strafe trägt. Und das ist Jesus, wie Jesaja schon erklärt und wie wir tatsächlich in den anderen Propheten, wie wir im ganzen Neuen Testament lesen. Jesus. Er war der Stellvertreter, den Gott gesandt hat, seinen eigenen Sohn, um dieses zu tun. Denn er war das einzige Wesen im Himmel und auf Erden, kein Engel, kein Mensch, kein sonst was. Er war der Einzige, der von seiner Würde her, weil er Gott war, diese Strafe, die wir verdient haben, eine ewige Strafe und eine Strafe für so viele Menschen ertragen konnte. Und Gott konnte sagen, ja, das ist angemessen, jetzt ist diese Schuld gesühnt. Ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt. Das ist wieder die Sache mit Mathematiker. Also hast du mal angefangen zu zählen? Also deine Sünden oder so. Wenn ich anfange, meine Sünden zu zählen, dann ist die Nacht rum. Ja, also dann komme ich nicht zum Schlafen und am Ende der Nacht bin ich gerade erst mal beim Anfang. Wir haben eine unzählbare Menge von Sünden. In einem Lied heißt es, die sich finden wie die Körnlein an dem Meer, ja, also die Sandkörner am Meer. So viele Sünden haben wir. Und jetzt nicht bloß von einem Menschen hat Jesus die Sünde getragen, sondern von so vielen, von allen, die an ihn glauben. So viele. Nur er konnte das, weil nur er diese Kostbarkeit vor Gott hat, um all diese Sünden zu sühnen. Und weil nur er Mensch geworden ist, sodass er Gott doch als Mensch sterben konnte. Und er hat das getan, indem er Gott gehorsam war. Das lesen wir auch in Jesaja 53. Und wir sehen diesen Gehorsam in zwei Richtungen. In der einen Richtung, das nennen die Theologen den aktiven Gehorsam Jesu. Er hat gelebt. Er ist nicht geboren und dann am nächsten Tag gekreuzigt. Da war ja einer, der wollte ihn gleich umbringen. Herodes hieß der. Aber Gott hat gesagt, nee, zu früh. Kommt schon noch deine Stunde, ihr dürft ihn umbringen, aber nicht jetzt. Er musste leben, über 30 Jahre lang auf dieser Welt, um jedes einzelne Gebot Gottes vollkommen zu erfüllen. Damit alle, die an ihn glauben, dass uns diese Gerechtigkeit Gottes zugerechnet wird. Und dann musste er dort am Kreuz sterben, er musste leiden. Das war sein leidender Gehorsam. Theologen sagen passiver Gehorsam, das gefällt mir nicht so, weil im Deutsch bei passiv denken wir, er hat gerade nichts gemacht. Aber es kommt aus dem Lateinischen, sein passiver Gehorsam, sein leidender Gehorsam. Er hat es erlitten, was wir verdient hatten, diese Strafe. In Jesus wurde Gott Mensch, um stellvertretend für uns den Tod zu erdulden. Und das bezeugt das Alte Testament in der Stelle, wo wir es gelesen haben, gerade Jesaja. Und im Neuen Testament lesen wir, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er wurde zur personifizierten Sünde dort am Kreuz gemacht, sodass er ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der gerechte, heilige Gott keine Gemeinschaft mit einem Sünder haben kann. Stellvertretend hat er meine Strafe getragen. Das meint Jesaja, wenn er da in Vers 4 schreibt, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Und in Vers 5, die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Ja, oder damit wir Frieden haben, wie es in deiner Übersetzung heißt. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Seht ihr die Stellvertretung? Er hat gelitten, er hat Striemen erhalten, er wurde geschlagen, er hat die Dornkrone getragen, alles Sachen, die ich verdient habe. Wegen meiner Schuld, wegen meiner Ungerechtigkeit, wegen meiner Rebellion gegen Gott. Und diese Strafe hat Gott auf diesen Jesus gelegt. Und das hat er von Anfang an in der Schrift geoffenbart. Aber Christus stirbt am Kreuz und die Jünger bleiben zurück und die Jünger denken, das ist das Ende, aber es ist nicht das Ende. Es ist der Anfang, ja. Es ist nicht das Ende. 3 Tage ist er begraben, 3 Tage ist er im Tod und dann wird er auferweckt aus den Toten. Er steht auf aus den Toten. Die Bibel sagt, zu unserer Rechtfertigung hat Gott ihn auferweckt aus den Toten oder ist er auferstanden aus den Toten, weil er jetzt lebt und jetzt zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, kann er alle recht gerecht sprechen, die an ihn glauben. Darum Jesus. Glaub an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet werden, weil dann die Gerechtigkeit Gottes, die er in seinem Leben erfüllt hat, dir zugerechnet wird als Geschenk allein aus Gnade, weil dann all deine Sünden genommen werden und auf ihn gelegt werden dort am Kreuz und du gehst frei aus. darum Jesus und allein Jesus. Und dieses Evangelium ist nicht nur für heute. Es reicht bis in die Ewigkeit hinein. Eine vollkommene Erlösung hat er vollbracht. Nicht bloß so ein bisschen, nicht bloß für einige, nicht bloß für jetzt und für dieses Leben, sondern eine vollkommene Erlösung, die bis in die Ewigkeit hineinreicht, die aber jetzt anfängt. Bei jedem da, wo er zu Jesus kommt, an dem Tag, wo du wiedergeboren wirst, durch den Glauben an Jesus, durch den Heiligen Geist, da fängt die Geschichte mit Jesus an und die Erlösung. Damals als junger Christ, also vor so vielen Jahren, dachte ich, wenn ich mir die Christen angucke, so ganz erlöst sehen die aber nicht aus. Vieles sieht man, was nicht so wirklich erlöst aussieht. Und wenn ich mich selber anschaue, ich würde ja gern sagen, seit ich Jesus kenne, habe ich nie wieder gesündigt. Ich kann es kaum, es ist leider nicht so. Ich sündige weiter. Ich habe heute schon gesündigt. Und wieder, ich kann allein die Sünden, die ich heute schon gemacht habe, in Gedanken, in meinem Herzen, ich kann sie nicht zählen. Ich brauche Jesus jeden Tag. Ich sündige immer noch. Und wir leiden immer noch unter Krankheiten und Nöten. Und es gibt immer noch Ungerechtigkeit in unserem Leben. Wir sind noch nicht völlig erlöst. Irgendwie sind wir schon erlöst, aber noch nicht völlig. Das Beste kommt noch. Wir sind noch nicht ganz in Moskau im Bild gesprochen. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir müssen noch ein bisschen warten, aber wir sind auf dem Weg dahin. Das heißt, es ist doch das Entscheidende passiert. Der Glaube an Jesus ist da bei all denen von euch, die diesen Glauben eben haben, die durch Gottes Gnade errettet sind. Und jeder von euch kann dann auch bezeugen, an dem Tag hat sich das Leben geändert und seither verändert es sich immer weiter. Und es gefällt Gott, in meinem Leben Veränderungen hervorzubringen. Und wir sehen etwas davon bei diesem Kämmerer. Ich komme jetzt zum Schluss, aber den Schluss vom Text auch. Als der Philippus dieses Evangelium erklärt hat, kommt sie an einem Wasser vorbei. Und der Kämmerer sagt, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Sprach Philippus, wenn du von Herzen glaubst, dann ist es erlaubt. Also wir sehen immer das, wenn du von Herzen glaubst. Nicht bloß sagen, ja, ich bin ja auch Christ. Das Herz macht's aus. Von Herzen an Jesus glauben. Von Herzen glauben. Und er bezeugt das. Wenn man von Herzen glaubt, dann bekennt man auch etwas mit dem Mund. Wir haben gerade ein Zeugnis gehört von Enrico. Das ist draußen, ja. Alle, die erlöst sind, können ein Zeugnis davon geben, dass Gott was in ihrem Leben getan hat. Und dass das Entscheidende in ihrem Leben das ist, dass Christus am Kreuz für mich gestorben ist. Und deswegen etwas Entscheidendes anders geworden ist. Und ich deswegen auf dem Weg zur ewigen Seligkeit bin. Und dann geht's weiter. Wenn du von Herzen glaubst, er ließ den Wagen anhalten. Nee, was glaubt er? Lass mich das Glaubensbekenntnis noch lesen. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das muss man glauben. Wenn du das nicht glaubst, bist du nicht erlöst. Er ist der Sohn Gottes. Er ist wirklich wahrer Gott. Und das, dieser Jesus, der ist unser Glaubensbekenntnis. Und darauf lässt er den Wagen anhalten. Sie steigen ins Wasser hinab. Philippus tauft den Kämmerer in diesem Wasser. Und als sie heraufsteigen, heißt es dann, entrückt der Geist des Herrn in Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Der hat nichts mehr von dem Philippus gesehen und hat sich nicht mehr für den Philippus interessiert. Er zog voll Freude seines Weges. Wenn du zu dem Herrn Jesus kommst, wie viele Nöte auch noch übrig bleiben mögen, aber das, glaube ich, kann man von dir dann sagen. Das kann man von uns sagen. Er zog voll Freude seines Weges. In allem Leid haben wir doch eine große Freude, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir daran denken, mein Schmerz, er hat ihn getragen, meine Striemen, er hat sie ausgehalten, mein Problem ist dort am Kreuz gelöst. Ich habe noch viele kleine Probleme, aber das Problem ist gelöst. Die Erlösung ist vollkommen abgeschlossen an dem Tag, wo dann auch Jesus wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Ein ernstes Wort, wir bekennen das, auch in all den großen Kirchen wird das bekannt. Er kommt wieder, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und das bedeutet, es werden Menschen auch gerichtet, die bis dahin nicht an Jesus glauben. Die vielleicht so wie manche von Ihnen heute das Evangelium gehört haben. Die das Angebot hatten, komm doch nachher und red noch mit Einzelnen. Und dann gesagt haben, naja, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Ich weiß nicht, ob du morgen noch hier sein kannst. Ein Freund hat mir erzählt, gerade kürzlich, da waren das 15-jährige Mädchen, waren da einfach nur gespielt und hat zugeguckt, wie die Fußball gespielt haben plötzlich. Mir wird ganz schlecht, sagt sie, und 5 Minuten später ist sie tot. Und die Ärzte haben es untersucht, ja, die hatte Zucker und keiner wusste es und plötzlich, zack, mit 15 Jahren, überleg mal, es wird nicht jeder so ein Alter halt wie ich oder wie manche von euch. Man hat es nicht in der Tasche und wir wissen nicht, ob nicht der Herr heute noch wiederkommt. Es ist dringend. Rufe heute den Herrn Jesus Christus an, heute ist der Tag der Gnade. Du weißt nicht, ob du morgen noch lebst und dem Herrn zu begegnen. Die Bibel sagt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich muss das sagen, wirklich warnen davor, geh nicht ohne den Herrn Jesus nach Hause. Leg dich nicht einfach schlafen heute Abend, sondern schreie in deinem Herzen zu ihm, dass er sich über dich erbarmt, dir rettenden Glauben, Buße über deine Sünden schenkt. Denn wenn du an ihn glaubst, dann bist du freigesprochen von deinen Sünden. Keine Sünde, keine Schuld. Jesus hat alles am Kreuz bezahlt. Es gibt ein altes Lied, ich habe vorher gefragt, kennt ihr das? Aber viele kennen das nicht. Aber ich liebe das sehr von einem Mann namens Woltersdorf, der hat das gedichtet. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich's lassen wissen, den Mann für mich geschlacht, dem meine Not sein Blut geraubt, an welchen meine Seele von ganzem Herzen glaubt. Glücklich jeder, der mit uns dieses Lied singen kann. Im Glauben an Jesus. Dann kannst du deinen Weg in Freuden ziehen, wie dieser Äthiopier. Und noch einmal, wenn ihr Fragen habt, wenn das nicht ganz klar war, nach dem Gottesdienst, könnt ihr gerne alle ansprechen, die so einen schönen Aufkleber haben oder einen der Ältesten der Gemeinde oder mich. Es sind viele da, die gerne mit euch über das Evangelium sprechen. Dem Herrn sei Dank. Gott segne euch dazu.